Ja und nein. Beides ist richtig. Wir müssen bedenken, das gilt in politischen Auseinandersetzungen, in parteipolitischen, wie in gewerkschaftlichen, wie, sagen wir einmal, in christlichen Kirchen, wo auch immer. Habe ich eine breite Bewegung, die brauche ich, von der ich weiß, sie kann nur handeln, wann und wo sie einheitlich handeln will. Wo also das Bewusstsein der ungeheuren Majorität der Mitglieder so weit entwickelt ist, dass sie dieses einheitliche Handeln wollen, nicht anders. Und wo es gleichzeitig natürlich mehrere miteinander streitende und diskutierende theoretische Richtungen gibt. Die Fragen der Analyse, der wissenschaftlichen Einordnung und so weiter divergieren. Wird es immer so sein, dass jede der diskutierenden Richtungen davon überzeugt ist, meine Auffassung ist richtig. Sonst könnte das Ganze gar nicht funktionieren. Und also muss ich jedem die Freiheit lassen, seine Auffassung zu vertreten. Nell Bräunings Thesen halte ich in sehr vielen Dingen für falsch. Aber Nell Bräuning hat genauso die Meinung, das Recht, wissenschaftlich wie gewerkschaftspolitisch seine Meinung zu sagen, wie ich. Und ich würde immer dafür eintreten, dass er es darf. Selbst in der bitteren Auseinandersetzung um Agarts, die er anfing, war ich selbstverständlich der Meinung, dass Nell Bräuning seine Auffassungen vertreten durfte. Aber es ändert nichts daran, dass wir beide dann der Meinung sind, jeweils er hat Recht oder ich habe Recht. Wer in Wirklichkeit Recht hat, entscheidet sich an der Praxis und am wirklichen geschichtlichen Verlauf. Nicht anders. Ich prognostiziere, dass wenn es den Gewerkschaften gelingt, in der generellen Stagnation der kapitalistischen Aufschwungswelle, in der wir heute stehen, innerhalb der Stagnation allerdings in einer Aufwärtsbewegung, dass in dieser Stagnation und in dieser heutigen Lage sich zeigt, dass ein Punkt kommen wird, an dem ich die heutige Lebenshaltung der Arbeitermassen und der Angestelltenmassen nur verteidigen kann, wenn ich den Wechsel vom kapitalistischen System zu einem sozialistischen vollziehe. Das ist meine Auffassung. So habe ich natürlich das Recht, diese Auffassung zu äußern. Und so habe ich auch das Recht zu sagen, ihr Gewerkschaften werdet einmal auch diese Schritte, etwa, sagen wir einmal, Vergesellschaftung der gesamten Rüstungsproduktion oder dergleichen, als nächsten Schritt, vollziehen müssen, von eurem Interesse aus gesehen. Und dann bin ich auch der Meinung, sobald eine solche Grenzlage eintritt, in der eine solche Überschreitung notwendig wird, Überschreitung der Grenzen des monopolkapitalistischen Systems notwendig wird, werde ich auch die anderen überzeugen können, auch die Nell Bräunings. Jawohl, das ist richtig, das machen wir mit. Und dann kann man diesen Schritt tun. Und so wird es in künftigen gesellschaftlichen Entwicklungen genauso vollziehen. Nell Bräuning wird der Meinung sein, nein, in dieser Frage wäre er wahrscheinlich sogar meiner Meinung, wenn ich das Beispiel Rüstungsindustrie nehme. Nicht? Aber er wird dann bei irgendwelchen Fragen der Meinung sein, nein, das ist falsch. Und wenn die Geschichte ihm recht gibt, dann werde ich auf mein Handeln verzichten müssen. Und ich kann ja nicht isoliert handeln, sondern ich muss nur wissen, die abhängig arbeitende Bevölkerung kann Erfolge nur haben, wenn sie als Einheit handelt. Und das heißt auch vermittelt durch die Gewerkschaftsbewegung und durch die Zustimmung der Massen in dieser Gewerkschaftsbewegung. Es ist also keineswegs ein Versuch, die anderen in Instrumente zu verwandeln, wenn ich das hier in dieser Weise vortrage, sondern ein Versuch, die Meinung einer bestimmten Gewerkschaftstheorie als die, nach meiner Meinung, richtigste vorzutragen. So wie ich von den anderen erwarte, dass sie genau das Gleiche tun. Und dann muss ich an jeder konkreten Frage die Möglichkeit ergeben, zu entscheiden, wo ist das konkrete Zusammengehen noch möglich, wo nicht. Und wo muss ich, weil die Praxis anders entschieden hat, eventuell auch meine theoretischen Auffassungen ändern. Jeder, der theoretisch diskutiert, muss das als Problem, das als Grenze auftauchen kann, immer in seine Überlegungen einziehen. Deshalb hat auch bei der Gründung der Einheitsgewerkschaft in Deutschland, übrigens auch in anderen europäischen Ländern damals, durchaus die Möglichkeit des ehrlichen Zusammengehens in einer einheitlichen Gewerkschaftsbewegung bestanden. Und sie besteht nach meiner Meinung noch heute. Ich halte es für einen schweren Fehler, dass die französischen und die italienischen Gewerkschaften sich dann wieder gespalten haben in Richtungsgewerkschaften. Und ich würde sie in Deutschland ebenso für einen schweren Fehler halten, wenn man die Einheitsgewerkschaften wieder auflösen wollte in Richtungsgewerkschaften. Da intendiert man aber immer, wenn man irgendeiner diskutierenden Richtung verbieten will, sich zu äußern. Das ist klar.
Jetzt kommt also Paul dran.
Ja, zunächst einmal Veredelungstheorie. Was heißt Veredelungstheorie? Solange eine industriekapitalistische Wirtschaft besteht, auch im Monopolkapitalismus, besteht natürlich immer eine Tendenz zur Minderung der Lebensbedingungen der abhängig arbeitenden Schicht. Aber eine Tendenz, die paralysiert werden kann und umgedreht werden kann, weil sich ja die Produktivität ständig erhöht, durch das Handeln der Arbeiterklasse. Das ist übrigens auch die Form, in der Marx und Engels mindestens so etwa seit Mitte der 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts gedacht haben. Sie haben nicht an einen Automatismus der Verelendung der arbeitenden Massen geglaubt. Wenn die arbeitenden Massen selbst lernen, ihre Interessen zu vertreten und durchzukämpfen, dann ist dieser Automatismus zu beschränken oder eventuell auch aufzuheben. In einer Beziehung hat die allerdings die Veredelungstheorie natürlich noch immer recht. Ihr alle wisst, dass die Extension der industriekapitalistischen Wirtschaft jetzt zuletzt auch in ihre monopolkapitalistische Form in die noch nicht industriell entwickelten Länder, ehemals die Kolonialländer oder die halbkolonialen Länder, doch zu einer ungeheuerlichen Verelendung der Bevölkerungsmassen geführt hat und zur Vernichtung ihrer früheren kulturellen Grundlagen. Diese Tendenz haben wir erst zu sehr kleinem Teil beheben, aber bestimmt nicht aufheben und bestimmt nicht umdrehen können. Auch nicht in der kapitalistischen Wirtschaft. Und in der kapitalistischen Wirtschaft selbst schlägt diese Tendenz außerdem noch, ich habe vorhin das Problem angeschnitten, in eine weitere Tendenz um, dass nämlich die monopolkapitalistische Wirtschaft zuerst, der staatskapitalistische Monopolismus dann noch viel stärker, den Ausweg der Vermittlung der Widersprüche in der eigenen Gesellschaft durch stetige, groteske Erhöhung der Zerstörungsproduktion, der Rüstungsproduktion genommen hat und ja noch immer nimmt. Und dass von hier aus immer die Gefahr dann einer Verelendung in anderen Formen, auch für die Arbeitermassen in den industriellen Ländern selbst besteht, nämlich in der Form des Krieges und damit der Massenvernichtung, heute in groteskester Weise. Also wohlgemerkt, so viel bleibt von der Verelendungstheorie hängen. Wie steht es nun mit der Problematik Gewerkschaften in sozialistischen Ländern? Sozialismus ist eine Entwicklungsstufe der Menschheitsgeschichte. Gewiss gehen wir zum sozialistischen Eigentumsformen, einen ökonomischen Spitzen, über und heben damit das normale Profitprinzip als Dirigenten des ökonomischen Prozesses auf. Dann haben sich alle Probleme vollständig verschoben. Das Problem des Klassenkampfes in alter Form besteht nicht mehr. Aber X-Probleme bestehen doch weiter, die auch die Existenz der Millionenmassen der abhängig Arbeitenden stetig beeinflussen. Auch dann haben wir noch auf Jahrzehnte unvermeidlich managerhafte und bürokratische Manipuliermethoden in der Ökonomie erhalten. Nicht aus Bosheit, sondern weil es ganz unvermeidlich ist. Man kann von ihnen gar nicht in einem Sprung völlig abgehen und zu völliger Selbstverwaltung der Produktion gelangen. Dazu ist A, die Masse der Industriearbeiter und der anderen abhängig Arbeitenden gar nicht reif, weil ihr die Bildungsvoraussetzungen finden, die Zeit, sich entsprechende Ausbildung zu holen. Und dazu sind B, auch in den Köpfen derer, die dann dirigieren, mitwirken. Ihr seht es in euren eigenen Organisationen. Die Tendenzen viel zu groß, sich dann dem bequemen Mittel des bürokratischen Manipulierens immer wieder zu bedienen. Auch noch auf lange Jahrzehnte. Eine ganze Gesellschaft kann ihre Mentalität nicht in ein, zwei Generationen, sondern erst in sehr, sehr vielen Generationen mühseligster Arbeit völlig verändern. Weil dem aber so ist, wird es immer noch Widersprüche sowohl in der Lebenshaltung wie in der kulturellen Versorgung und so weiter, wie in Verhaltensweisen, zwischen großen Teilen der früher ausgebeuteten Arbeiterklasse geben. Und von daher auch die Tendenz der bürokratisch und managerhaft Dirigierenden eben auf der Ebene der größten Bequemlichkeit zu verfahren. Und also einzelne, individuelle Arbeitnehmer zu benachteiligen. Auf Kosten anderer und auf Kosten dieser Schichten selbst, aber auch zwischen einzelnen Schichten dieser abhängig arbeitenden Bevölkerung, die jetzt insgesamt zwar Herr des Produktionsapparates ist. Es wird da also immer Widerspruchsprobleme geben, noch auf sehr lange Zeit. Und also bedarf es auch in einer sozialistischen Gesellschaft noch auf lange, lange Generationen gewerkschaftlicher Organisationen, die sich dabei des Interesses des einzelnen Arbeitnehmers und wie eventuell von einzelnen Gruppen von Arbeitnehmern gegenüber anderen annehmen und hier vermittelnd eingreifen. Die Gewerkschaften ändern dann also ihre Funktion, aber sie behalten eine Funktion und haben damit eine neue gewonnen, nämlich hier die Funktion in der unmittelbaren Verwaltung des Produktions- und des Verteilungs- und des Kulturapparats im Interesse eines jeden Einzelnen ständig als Gegengewicht gegen Bürokratien, als Gegengewicht gegen Sonderinteressen der verschiedensten Art mitzuwirken. Man kann auch in sozialistischen Ländern auf Gewerkschaften also nicht verzichten. Möglich, dass man sie in einem Jahrhundert oder 150 Jahren oder was weiß ich in einer voll entwickelten und voll produzierenden kommunistischen Weltgesellschaft einmal kann, indem man die notwendige Arbeitszeit so auf ein Minimum reduzieren kann, dass sich die Bildungsmöglichkeiten für jeden ins fast Unendliche erweitern. Möglich, aber das ist Zukunftsmusik. Zukunftsmusik, die noch lange, jahrzehntelang nicht aktuell ist. Wir brauchen also Gewerkschaften auch in sozialistischen Ländern. Wie sehr könnt ihr in der Geschichte eines äußerst widerspruchsvoll entwickelten sozialistischen Landes nachlesen, wenn ihr so wollt, in der Geschichte der Gewerkschaftsbewegung in der UdSSR, also dem ersten Staat, der zu sozialistischen Eigentumsverhältnissen übergegangen. Bekanntlich hat es da während des Bürgerkrieges die Tendenz gegeben, die Gewerkschaften in reine Befehlsempfängerorganisationen zu transformieren. Damals war diese Tendenz, ich denke an die Jahre Ende 1919, Anfang 1920 bis etwa 1921, nicht zufällig vom Volkskommissar für das Wehrwesen von Trotzki vertreten. Leicht verständlich, denn er brauchte seine Rote Armee. Ohne die Rote Armee hätte er den Bürgerkrieg gegen die zaristischen Armeen und gegen die ausländischen Interventionen gar nicht gewinnen können. Und er brauchte äußerste Disziplin in der Gesamtbevölkerung, damit diese Armee siegen konnte. Ich glaube, Lenin hatte recht, als er dieser Tendenz damals entgegentrat. Und ich glaube, in den folgenden Perioden der sowjetischen Entwicklung, in denen sich die Widersprüche dann als das total zerstörte Russland mit den brutalen stalinistischen Mitteln wieder aufgebaut wird und seine Ökonomie entfaltet, hat sich das sehr deutlich erwiesen. Vielleicht hatte Lenin sogar zu wenig Erfolge in diesem seinen Kampf und freie Betätigungsmöglichkeit für die sowjetische Gewerkschaftsbewegung. Heute ist es bei allen Rückständen bürokratischer und managerhafter Art, die wir in allen sozialistischen Ländern haben, unvermeidlich, wie ich gesagt habe. Es ist kein Angriff auf sie, wenn ich das zugebe. Es ist auch keine Distanzierung von mir, wenn ich das zugebe. Aber ist es in allen diesen Ländern doch so, dass sie alle wenigstens eins wissen: Wir brauchen eine Gewerkschaftsbewegung, um das Ganze auszugleichen. Denn die bloß formale Betriebsdemokratie der Räte wäre nicht kräftig genug, um das zu paralysieren. Wir brauchen also auch Gewerkschaften, die hier ständig ausgleichend wirken. Dabei haben, nebenbei bemerkt, ich will die Gewerkschaften nicht idealisieren, die Gewerkschaften dort drüben, wie hier, natürlich eine notwendig immanente Gefahr, solange die Dinge noch so sind, wie sie sind. Die Gefahr der Bürokratisierung des sich Abfindens mit der jeweiligen Situation, ohne weiterzudenken. Es gibt keine Bürokratie, die nicht in solcher Richtung Tendenzen entwickelt, die ausgeglichen werden müssen, durch freie demokratische Diskussion. Und schon aus diesen Gründen, nebenbei bemerkt, bin ich für Einheitsgewerkschaft, weil ich um Gottes Willen auch für mich selbst nicht die Gefahr haben möchte, als Kommandeur in dieser Weise auftreten zu können. Da muss es also ständig Diskussionen geben. Und eben deshalb brauchen wir die Gewerkschaftsbewegung. Und brauchen wir Leben und Aufrechterhaltung der Einheitsgewerkschaft. auch in der westdeutschen Gewerkschaftsbewegung, wie wir leben, unwahrscheinlich viel stärkere Diskussionen, als sie sie heute haben. Nicht nur in Einzelfragen der einzelnen Betriebe, da ist diese Diskussion in der DDR zum Beispiel, wo ich die Dinge näher kenne, sehr groß, sondern auch in größerem Maßstab in sozialistischen Ländern. Also bedarf es der Gewerkschaftsbewegung, auch in diesem Übergang. Wobei dieser Übergang nach beiden Seiten wohlgemerkt extrem erschwert ist, durch das, was ich vorhin benannt habe, durch das Vordringen des Rüstungsproblems. Denn eben durch dieses ökonomisch bedingte Vordringen des Rüstungssystems, ökonomisch notwendig in allen Staatsmonopolkapitalistischen Ländern, um das Gleichgewicht aufrecht zu erhalten. Ihr wisst, zu welch riesigem Prozentsatz des gesamten Sozialetats in allen westeuropäischen und amerikanischen Ländern der Rüstungsetat angewachsen ist. Selbst noch weiter als während des Zweiten Weltkrieges. Ich bitte das nicht zu vergessen. Aber dadurch, dass das hier existiert und einengend auf die ganze Gesellschaft, auch auf die Ideologiebildung in der Gesellschaft einwirkt, existiert das auf der anderen Seite der Barrikade natürlich ebenso in sozialistischen Ländern. Und ich kann von sozialistischen Ländern nicht Preisgabe ihrer Rüstung verlangen, denn dann würden sie selbst noch begehen. Dann hätte noch, sagen wir einmal, eine von Strauß geführte Bundesrepublik die Chance, die Sowjetunion zu erobern, 1941 zu wiederholen. Aber weil dem auch in den sozialistischen Ländern so ist und dieses Problem ständig besteht, sind natürlich die managerhaften und bürokratischen Tendenzen in den sozialistischen Ländern sehr stark geblieben. Trotz der Überwindung der Extremstformen des Stalinismus und Neostalinismus. Unvermeidlich. Und also leben wir mit diesen weiter existierenden Dingen fort. Und eben deshalb wäre die Gewerkschaftsbewegung in allen Ländern im Grunde gehalten, auch sich dieser Problematik anzunehmen. Sowohl in kapitalistischen Ländern, schon um dort Sozialetat und Bildungsetat erweitern zu können, wie in den sozialistischen Ländern, um dort die bürokratische Erstarrung stärker auflösen zu können. Und also brauchen wir Gewerkschaftsbewegung auf beiden Seiten der Elbe, wenn wir Deutsch reden, und auf beiden Seiten nun der Ost-West-Abgrenzung, wenn wir weltpolitisch leben. Und würden die Gewerkschaften sich dieser Probleme stärker annehmen, dann könnten sie nach meiner Meinung auch in viel stärkerer Weise den entstehenden Gewerkschaftsbewegungen in den Entwicklungsländern rein materiell helfen, die so, wenn die Dinge so bleiben, desto stärker in den gleichen Orkus hineintaumeln und gegeneinander rüsten.